Wir haben Regeln und diese Regeln besagen, Wölfe dürfen Menschen nicht nahe folgen. Und wenn sie dann besendet sind oder auch wenn sie nicht besendet sind und sich trotzdem einfach einem Menschen mit einem Gummigeschossgewehr nähern, dann kann man sie eben vergrämen. Dann kann man ihnen das abtrainieren, Menschen zu folgen, indem sie unangenehme Erfahrungen mit Menschen machen. Und das ist bei diesen Welpen von Groß-Hennersdorf so gelaufen.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Seber.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Wolfspodcast. Heute sprechen wir über ein Thema, das immer wieder und immer mehr Schlagzeilen macht. Das sogenannte Wolfsmanagement. Was bedeutet das eigentlich, Wölfe zu managen? Wer entscheidet, wann ein Wolf ein Problemwolf ist und wo liegt die Grenze zwischen Schutz und Eingriff? Darüber spreche ich heute mit Sebastian Körner, Naturfilmer und Biologe. Ihr kennt ihn auch schon aus verschiedenen anderen Folgen des Wolfspodcasts. Er ist seit Jahren mit wild lebenden Wölfen beschäftigt und erkennt ganz viele Fälle aus eigener Erfahrung. Schön, dass du da bist. Hallo Sebastian.
Hallo Sabine. Ich freue mich, hier sein zu können.
Der Begriff Wolfsmanagement taucht ja in letzter Zeit immer häufiger auf, in der Politik, in den Medien und natürlich auch in der Praxis. Was genau versteht man jetzt eigentlich darunter?
Genau, also das Wolfsmanagement ist kein Gegensatz zum Wolfsschutz, sondern es gehört zusammen. Es ist also Wolfsschutz ist ohne Wolfsmanagement nicht zu denken, weil Wölfe große Beutegreifer sind, die potenziell für Menschen gefährlich werden können und die aber auf jeden Fall, wenn man sie nicht schützt, eine massive Gefahr für die kleinen Weidetiere wie Schafe und Ziegen sind. Und unter Wolfsmanagement versteht man eben all die Maßnahmen, die dazu führen, dass Konflikte zwischen Menschen und Wölfen und zwischen Weidetieren und Wölfen vermieden werden oder gelöst werden. Das ist eigentlich Wolfsmanagement. Man denkt da immer sofort an Wolfsbestandsmanagement, also Wölfe zu töten, um ihren Bestand zu verringern. Das hat aber miteinander gar nichts zu tun. Das Wort ist ein bisschen unglücklich gewählt, wie so viele Anglizismen, die wir so im Alltag hören.
Das heißt, das ist im Prinzip die Basis für die Koexistenz Mensch-Wolf, ist das Management.
Genau so sieht das aus. Das ist ein wesentlicher Teil des Managements ist zum Beispiel die Förderung und die Etablierung eines funktionierenden Herdenschutzes. Das ist eigentlich das Kern, in Anführungszeichen, Problem und das einzige Problem, was in Größenordnung besteht.
Heißt das, dass jeder Wolf in Deutschland irgendwie überwacht wird?
Genau, aber das ist schon wieder das Thema Wolfsmonitoring, also die wissenschaftliche Beobachtung der Wolfspopulation. Und das ist natürlich eine wichtige Basis, um ein ordentliches Wolfsmanagement machen zu können. Also um die Konflikte gering zu halten, muss man natürlich genau Bescheid wissen über die Wölfe. Und dieses genaue Bescheidwissen, das wird eben durchs Wolfsmonitoring gewährleistet.
Ab wann gilt denn ein Wolf als auffällig oder als managementrelevant? Und wer entscheidet das eigentlich? Die Behörden, die Fachleute, die Politiker? Wer ist da am Zug?
Also managementrelevant sind alle Wölfe, weil alle Wölfe Schafe und Ziegen töten, wenn diese nicht geschützt sind. Deshalb ist, wie gerade schon gesagt, der Herdenschutz ist das Wichtigste, was man machen muss, was ein verantwortungsvoller Tierhalter machen muss, Weidetierhalter. Alle Schafe und Ziegen draußen müssen vor allen Wölfen geschützt werden. So, das ist also der wichtigste, der größte Teil des Wolfsmanagements. Dann gibt es tatsächlich noch die auffälligen Wölfe. Das sind auch zwei verschiedene Kategorien. Da wird sehr schnell bei einem Wolf, der es gelernt hat, über gute Herdenschutzmaßnahmen, die zu überwinden, von einem Problemwolf geredet. Das ist falsch. Sondern ein Wolf, der versucht, Schafe zu töten, der tut genau das, was jeder Wolf tut. Und der hat es halt gelernt, den Herdenschutz eben zu umgehen. Und deshalb ist das ein Wolf, der, ich nenne ihn mal persönlich, ein Schadwolf. Also ein Wolf, der Schaden macht. Und diesen Schaden gilt es eben zu minimieren. Und am Ende dessen, was uns eben beim Herdenschutz zur Verfügung steht, an Zäunen, an Herdenschutzhunden, wenn der das alles missachtet und trotzdem weitermacht, dann muss auch dieser Schadwolf getötet werden.
Okay.
Problemwölfe sind die Wölfe, die potenziell gefährlich für Menschen sind. Das sind Wölfe, die ein artuntypisches Verhalten machen. Also im Gegensatz zum Schadwolf, der macht artypisches Verhalten, indem er versucht, Schafe und Ziegen zu töten, die ja auch alle einfach seine Beutetiere sind. Und ein Wolf, der sich eben Menschen nähert, den können wir in unserer Kulturlandschaft eben nicht haben. Das hat immer auch vom Menschen verursachte Gründe, warum dieser Wolf nicht wie alle anderen Wölfe Menschen meidet. Das sind dann die Wölfe, wo man vom Problemwolf sprechen muss. Aber es gibt eben verschiedene Stufen, die das Monitoring auch alle erkennen kann. Es gibt verschiedene Entwicklungsstufen von der Habituation bis zur Futterkonditionierung. Und dann muss man eben sehen, wie aufdringlich das Verhalten ist und was man dagegen machen kann.
Es kam ja jetzt zwischendurch immer mal so auch das Thema auf, dass das Durchstreifen menschlicher Siedlungen schon ein Problemverhalten sei. Das gehört doch ganz sicher nicht dazu, wenn nachts mal ein Wolf durch, keine Ahnung, durch Treuenbrietzen läuft oder durch Cottbus auch. Das ist doch auch eher natürliches Verhalten.
Genau, also das ist ein modernes Märchen und das wird immer wieder gerne von Jägern auch verbreitet. Also die erzählen, also das ist ein Narrativ, dass Wölfe, je länger sie nicht bejagt werden, desto mehr verlieren sie die Scheu vor Menschen generell. Und das ist einfach Quatsch. Jeder Wolf entwickelt sich vom unbedarften, schlecht wahrnehmenden Welpen hin zu einem gezielt agierenden, Menschen immer meidenden Altwolf. Das erleben wir seit 25 Jahren. Immer im Herbst gibt's dann die Sichtung von den Welpen, die immer größere Kreise ziehen von ihrem Rendezvous-Platz aus und die dann immer gerne von Menschen gesehen werden. Und dann wird geschrien, die Wölfe verlieren ihre Scheu. Abwandernde Jungwölfe, die verirren sich eben auch in Städte, in Siedlungen. Und man sieht diese Handyaufnahmen dann und man sieht schon, wie gestresst die Tiere sind. Die wollen einfach nur weg. Die suchen gar nichts da. Das sind völlig unterschiedliche Bilder, wenn ein Wolf in Siedlungen nach Nahrung sucht oder wenn er einfach da hineingeraten ist und eigentlich nur weg will. Also diese Geschichte, dass Wölfe ihre Scheu verlieren, wenn sie nicht bejagt werden, ist absoluter Humbug.
Politiker nutzen immer ganz gerne das Bild von den Bürgern, die Angst haben vor den Wölfen, die sich den Siedlungen nähern. Du bist ja jetzt sehr, sehr oft draußen. Du erlebst die Menschen, du erlebst die Wölfe, du erlebst alles, was da dranhängt. Wie oft begegnet dir tatsächlich Angst bei den Menschen?
Also ich wohne ja hier in der Lausitz, sozusagen im Territorium von dem, also im zweiten etablierten Territorium in Deutschland, wo es seit 24 Jahren Wölfe gibt. Die Leute hier, kein einziger hat Angst vor den Wölfen. Die allerwenigsten haben Wölfe gesehen. Für die allermeisten Menschen auf dem Land sind Wölfe völlig unrelevant. Also es wird immer von den Medien wird ja gesucht, das Besondere oder die Gefahr und die Polarisation. Und das wird mit den Wölfen auf Teufel komm raus betrieben. Also ich habe dann auch zum Beispiel in Niedersachsen gefilmt, das Munsterrudel, und ganz in der Nähe, es liegt da eben Winsen an der Luhe, da ist auch mal ein abwandernder Jungwolf, sieht man auf den Filmaufnahmen eindeutig, am Kindergarten vorbeigelaufen. Und der Bürgermeister hat ein Tamtam gemacht, die Bildzeitung hat ein Tamtam gemacht. Und wenn man dann zu den Kindergärtnerinnen hingegangen ist und die gefragt hat, dann haben die gesagt, ja, nee, für uns war das kein Problem. Wir haben ja gesehen, es passiert nichts. Wir haben den Eltern angeboten, Infoabende zu organisieren. Die Eltern haben das nicht gewollt, haben das nicht gebraucht. Es ist wie eine Blase, die darüber liegt, über dem Thema. Und das ist eben ein gefundenes Fressen für Populisten. Also, und das macht einem auch Angst. Das gehört eben auch zum Zusammenleben mit den Wölfen unbedingt dazu. Es ist eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit, die Menschen informieren und vor allen Dingen der Presse Gelegenheit zu geben, sich auf wirkliche Fakten berufen zu können.
Es gibt ja Wölfe, die durchaus die Nähe zu Menschen suchen. Ich glaube, hat man da schon rausgefunden, warum? Also ob es Wölfe gibt, die tendenziell weniger Angst haben vor Menschen oder ob das einfach Wölfe sind, die neugieriger sind? Weiß man da schon was drüber? Hat die Wissenschaft schon Antworten auf diese Frage?
Also was wir wissen, ist, dass jeder Wolf individuell unterschiedlich ist. Aber dass es, wie gesagt, diese generellen Entwicklungslinien gibt, vom unbedarften, neugierigen, eher neugierigen Jungwolf hin zum in Anführungszeichen bewusst agierenden, gezielt agierenden Elternwolf, der einfach den schwierigen Job hat, sein ganzes Rudel sozusagen zu ernähren, die interessiert dann überhaupt nicht, was Menschen machen. Und es kann schon mal sein, dass so ein Welpe einfach Interesse daran findet, wenn so ein Imker seine Bienen da in die Heide stellt, wo sein Rendezvousplatz ist, und sich das anguckt und es riecht lecker nach Honig und so. Das, da wird ein Altwolf, der wird darauf piepen oder so. Ja. Und ein Welpe hat da einfach die Zeit, sich das mal anzugucken und so. Und wenn er dann keine schlechten Erfahrungen macht, dann kann das auch länger gehen. Aber sobald er merkt, er muss jetzt für sich am Tag 4 Kilo Beutetiermasse ranschaffen, dann interessieren den auch weggeworfene Butterbrot und sonst was, interessieren den nicht mehr. Und das ist wirklich die Wölfe, die wirklich anfangen, Menschen zu folgen, mhm, und denen hinterherzulaufen und die zu bedrängen, weil sie Futter von denen haben wollen. Das ist das Problem, und das sind die Wölfe, die, wenn sie noch jung sind, dann vergrämt werden können mit Gummigeschossen oder mit Paintballgeschossen, die werden vorher besendet. Die müssen auf Abstand gebracht werden, aber so ein Durchschnittswelpe, der sich mal für irgendwas Menschliches interessiert und das dann aber im Laufe seiner Entwicklung einfach von selber wieder verliert, den muss man nicht beachten. Und da gibt es eben ganz klare Kriterien, nach denen verschiedenes beobachtetes und dokumentiertes Verhalten bewertet wird. Da gibt es Leitfäden, die vom Lupus-Institut und von weiteren Wolfswissenschaftlern entwickelt worden sind. Also die ganzen Fachbehörden in den Ländern haben da sehr gute Kriterien, wie sie mit diesen Tieren umgehen können.
Sachsen hat ja kürzlich vor wenigen Tagen darauf hingewiesen, dass Wölfe sich unter Umständen auch von Komposthaufen und so angezogen fühlen könnten. Das hat zumindest, gibt es da, glaube ich, auch Videomaterial, wo Wölfe immer wieder an einen Ort zurückkehren, wo zum Beispiel auch Katzenfutter auf der Terrasse steht. Und soweit ich weiß, hat man auch die Menschen im Land jetzt gebeten, das zu lassen. Und die aufgeklärt darüber, dass das eben halt auch sein kann, dass man, wenn man sowas tut, auch wenn man im Garten irgendwie Essensabfälle lagert, dass dann unter Umständen mal so ein Jungwolf sich dahin verirrt und das dann System bekommen kann, dass der dann da Geschmack daran findet, dort auch ein bisschen snacken zu gehen.
Das gibt es, aber es sind erstens mal sehr, sehr wenig Fälle, in denen Wölfe Komposthaufen auch suchen. Und wenn sie das tun, dann sind es in den allermeisten Fällen, wie du gerade schon sagtest, Jungwölfe, dann sind es aber oft auch verletzte Tiere, die anders nicht zu Futter kommen und die dann sozusagen für einen Wolf, der wirklich für Menschen gefährlich wird, also oder kann, der für Menschen gefährlich werden kann, das wären die Elternwölfe, die ja jeden Tag sozusagen auf Beutetiere Jagd machen. Die interessiert einen Komposthaufen überhaupt nicht, weil das Angebot, was er da an verwertbarer Nahrung findet, wie gesagt, ein Elternwolf muss im Sommer, im Herbst, bis in den Winter hinein, also der muss täglich für 20 bis 40 Kilo Fleisch sorgen. Und das schaffst du nicht auf Komposthaufen. Das schaffst du einfach nicht. Also im Zweifelsfall ist das ja auch sozusagen, macht das ja wieder Angst vor den Wölfen. Ne? Also
richtig.
Ich hätte keine Angst davor, wenn da irgend so ein Wolfswelpe auf meinem Komposthaufen rumläuft. Aber ich will einfach keine Ratten da haben. Und deshalb tue ich da keine Fleisch- und Fischreste drauf.
Für mich ist das Standard, dass ich eben halt nichts Essbares draußen lasse, weil ich eben halt auch die wilden Tiere nicht anlocken will. Ne? Also es betrifft jetzt gar nicht mal unbedingt Wölfe. Aber was mir immer wieder begegnet, wenn ich auf das Thema zu sprechen komme, und ich bin ja auch viel unterwegs im Land, jetzt hier in Brandenburg und so, ist, dass tatsächlich ganz viele Leute, die zum Beispiel auch Wolfssichtungen haben, dass die das gar nicht mehr groß an die Glocke hängen, sondern weil die sagen irgendwie, wir genießen das, dass die hier sind. Wir genießen das sogar, dass die auch mal näher kommen, dass die hier mal durchstreifen. Und im Zweifel beschützen wir die auch damit, indem wir das einfach für uns behalten. Das finde ich so eindrucksvoll. Also für mich gefühlt die Mehrheit der Menschen so mit den Wölfen auf dem Lande umgeht. Also diesen blanken Hass, den habe ich eigentlich selten. Und wenn dann nur bezogen auf eine Gruppe Mensch quasi wahrgenommen. Das waren meistens dann die Jäger und auch ein paar Landwirte. Aber so die Menschen im Land, die sind doch relativ solidarisch mit den Wölfen, oder?
Ja, Der Wolf ist eben eine wesentliche Erfahrung nach über 20 Jahren Wölfefilm oder die Nähe der Wölfe suchen. Die Wölfe sind ganz normale Wildtiere wie jedes andere Wildtier auch. Und wir haben ein super etabliertes Wolfsmonitoring und Wolfsmanagement, die darauf spezialisiert sind, mit solchen Problemfällen oder auch mit den Schadwölfen im Herdenschutz eben umzugehen. Es ist immer, wenn da irgendwas nicht funktioniert, ein menschliches Problem.
Das stimmt.
Und deshalb finde ich es auch so wahnsinnig, wie aus dem Nichts heraus sogar bei abnehmenden Risszahlen bei Schafen und Ziegen durch die Wölfe, wie da jetzt auf einmal ein Bundesgesetz wirklich demokratisch verabschiedet werden kann, wonach die Wölfe einfach regulär zu bejagen sind. Das ist gegen die Wissenschaft und gegen sämtliche Erfahrungen der Weidetierhalter, die verantwortungsvoll Herdenschutz machen. Die sagen, die sitzen da in den Beratungsausschüssen im Bundestag und sagen, sie wollen keine Bejagung. Und die gleiche Partei, die SPD, die sie eingeladen hat, stimmt dann für die Bejagung. Also da hört alles auf. Das ist Wissenschaftsleugnung. Das ist sinnloses Töten von Wölfen.
Ja, die ignorieren total die Realität und die Fakten. Ich meine, ich habe ja auch mit einigen Abgeordneten Kontakt gehabt in dieser Angelegenheit. Wir haben uns ja alle auch bemüht, ne, mit denen auch mal ins Gespräch zu kommen. Und es ist uns ja geglückt. Und in diesen Gesprächen, also so ging es mir jedenfalls, da waren die offen für Argumente. Da haben die wirklich zugehört und haben auch gesagt, ja, das leuchtet irgendwie ein und so. Und dann hörst du die dann im nächsten Moment im Bundestag sprechen und dann hörst du genau das Gegenteil von dem, was du denen gesagt hast. Dann berufen die sich wieder auf diese Sachen wie, ja, wir müssen halt ein vernünftiges, und deswegen machen wir diese Folge heute auch, da fällt immer wieder dieses Wolfsmanagement. Und damit meinen die natürlich zum einen, klar, diese Entnahmen, das ist das andere Thema, aber sie meinen das Management, was ja nicht möglich sei, nur theoretisch, also sprich die Entnahme von Problemwölfen. Und die berufen sich darauf, dass das immer alles weggeklagt wird. Und deswegen kann man nicht schnell genug, nicht effektiv genug handeln. Und man müsse ja schließlich die Landwirte und die Weidetierhaltenden unterstützen. Und dann berufen sie sich ja immer darauf, dass, und das ist ja das, was mich so wirklich wütend macht, und das fußt ja auf einer Lüge, wie wir wissen, dann berufen sie sich darauf, dass die Population so immens gewachsen ist, dass man da jetzt ein bisschen Einhalt gebieten muss. Man das muss das ein bisschen begrenzen. Niemand will den Wolf ausrotten. Das wird immer gesagt im Bundestag. Und wir müssen das nur ein bisschen begrenzen. Und das sind, also das, ich weiß gar nicht, was ich jetzt schlimmer finde, Ersteres oder Letzteres. Aber beim Letzteren wissen wir ja, dass es eben tatsächlich eine Lüge ist. Dass dieser Erhaltungszustand.
Wir wissen auch beim Ersten, dass es eine Lüge ist. Es ist eine Lüge zu sagen, dass weniger Wölfe ein Gewinn für den Herdenschutz sind. Es ist eine absolute Lüge. Es gibt alle Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigen, sagen, dass es völlig egal ist, ob 10 oder 2 Wölfe in einem Gebiet leben. Man muss einfach Herdenschutz machen. Die 2 Wölfe töten ungeschützte Schafe und Ziegen genauso, wie die 10 Wölfe das tun. Und das ist eine Lüge. Und es ist nochmal eine Lüge, ja, zu sagen, dass es irgendetwas auch für die Sicherheit der Menschen bringt, was die ja auch in ihrem Gesetzestext sozusagen geschrieben haben. Ja. Sie wollen die Anzahl von Problemwölfen, die potenziell für Menschen gefährlich werden können, dadurch verringern, dass sie den Bestand der Wölfe, aus denen sich sozusagen Problemwölfe rekrutieren könnten, verringern. Das wäre genauso, als wenn man sagt, wir wollen jetzt die Anzahl der tatsächlich Verletzten und Toten in Deutschland durch Hunde, durch Haushunde reduzieren, indem wir einfach die Anzahl der Hunde halbieren. Das ist die gleiche Logik und das ist der gleiche Unsinn. Man muss natürlich an den tatsächlich gefährlichen oder potenziell gefährlich werdenden Tieren agieren. Und die haben wir, wie gesagt, sehr, sehr gut im Griff.
Aber zur Wahrheit gehört halt einfach dazu, dass pro Jahr in Deutschland durchschnittlich 3,3 Menschen zu Tode kommen durch Hunde, durch Wölfe 0. Ne? Und wir sprechen jetzt gar nicht von den ganzen Bissverletzungen. Genau, das ist, da kommt keiner auf die Idee zu sagen, wir müssen jetzt die Anzahl der Hunde reglementieren. Es darf nicht mehr jeder einen Hund haben. Wir kriegen ja noch nicht mal das hin, einen Hundeführerschein zu machen. Geschweige denn,
das, ne? Genau, man muss einen Hundeführerschein machen.
Kriegen wir nicht durch. Ja, und das ist das Problem. Das kriegen wir nicht hin, aber bei den Wölfen, die können ja was, die sind ja draußen im Wald, die können wir einfach entnehmen. Ne? Aber die Hunde, die sind den Menschen so nah, das können wir den Menschen nicht zumuten. Das ist ein unpopuläres Thema zu sagen, wir haben definitiv hier in Berlin zu viele Hunde, passieren auch viel zu viele Dinge mit Hunden hier, ja, mit Blick auf Menschen und Verletzungen. Und niemand käme auf die Idee, daraus abzuleiten, dass wir die Hunde einschränken müssen, dass nur bestimmte Menschen die vielleicht haben dürfen und dass es vor allen Dingen einen Führerschein braucht, um Hunde anzuschaffen. Das ist ja das Wildeste überhaupt, was wir ja seit Jahren diskutieren und nicht durchkriegen. Es ist echt krass, wie schief diese Diskussion einfach ist zwischen Wolf und Hund und Risikoabwägung. Unglaublich.
Ja, und zum Beispiel Jägern ja auch. Also es hat jetzt im Januar in Niedersachsen ein Jäger einer Frau in den Oberschenkel geschossen, weil er dachte, das wäre irgendwie ein Rothirschkuh. Das kann alles nicht wahr sein. Also es ist auch nicht so, dass Hunde gefährlicher sind für Menschen als Wölfe, sondern das heißt ja, dass Wölfe gefährlich wären für Menschen und Hunde noch gefährlicher sind, sondern Wölfe sind für Menschen nicht gefährlich und Hunde sind und Jäger sind für Menschen gefährlich. Es sterben jedes Jahr 10 bis 20 Menschen durch Jäger und 3,3, wie wir gerade gehört haben, durch Hunde und 0 jedes Jahr 0 durch Wölfe. Und das bisherige funktionierende Wolfsmanagement sucht immer in diesen Gewährleistungen einer möglichst konfliktfreien Koexistenz nach dem gewaltlosesten, dem niedrigschwelligsten Eingriff, den man machen kann. Und dieses Wolfsbestandsmanagement, das ist die Höchstmaß an Gewaltanwendung. Das versteckt sich hinter Worten wie Wolfsbestandsmanagement oder Bejagung oder sowas. Alle möglichen Worte, die einfach darüber gelegt werden, dass dort sinnlos Wirbeltiere getötet werden. Und das kann ich meinen Kindern nicht vermitteln, Nein. wenn ich denen sage, Konflikte werden gewaltfrei gelöst. Ja. Und dann wird sowas von einem Bundesgesetz beschlossen. Das ist auch noch meine große Hoffnung eigentlich oder eine Hoffnung, dass der Bundespräsident eben einfach sagt, er hat das Gesetz überprüft und es läuft anderen Gesetzen, zum Beispiel Tierschutzgesetz und Grundgesetz, einfach diametral entgegen. So ein Schmarrngesetz kann und Lügengesetz kann nicht unterzeichnet werden.
Ich hoffe halt auf die Länder, die ja dieses Jagdgesetz dann auch noch umsetzen müssen jeweils. Und da gibt's ja schon Hinweise darauf, dass diese Bestandsregulierung in vielen Bundesländern ja nicht stattfinden wird. Ne? Wie gesagt, sie berufen sich immer, also viele berufen sich darauf, dass es ihnen ja eigentlich nur darum geht, diese berühmten Schadwölfe zu entnehmen und dass das Prozedere, das, was wir haben, wir wissen ja, das ist schon möglich seit vielen Jahren. Und es ist ja, glaube ich, in Deutschland, ich habe gerade mal bei DBWW geguckt, 21 Mal wurden Wölfe aus Managementgründen entnommen. Also sprich, die wurden entnommen, weil sie Schaden angerichtet haben. Ne?
Nee, das sind auch und welche, die potenziell für Menschen gefährlich
sind. Okay, also 21 Mal ist aber dieser Fall eingetreten, dass wir Wolfsmanagement aktiv gehabt haben, also indem Wölfe entnommen wurden. Das heißt ja immer gar nicht und das ist gar nicht möglich und nicht schnell genug, nicht rechtssicher und die bösen Vereine kassieren das immer. Ne? Und darauf müssen wir jetzt auch nochmal zu sprechen kommen irgendwie.
Das ist eben tatsächlich so, dass in Bezug auf die Schadwölfe es eben überhaupt nicht einfach ist, so einen Wolf zu bekommen, also ihn zu erlegen. Das ist von der Sache her schwierig. Das hat gar nichts mit den Klagen zu tun, der Naturschutzverbände, sondern die klagen ja nur, die prüfen das ja und klagen nur, wenn tatsächlich aus falschen Gründen oder falschen Voraussetzungen diese Abschussgenehmigungen erteilt ja. werden. Und es ist eben sehr schwierig, wenn es einfach richtig erteilt wurde, wenn die Genehmigung richtig ist, dann klagt auch kein Naturschutzverband dagegen.
Richtig.
Dann ist es eben einfach schwierig, diesen Wolf zu kriegen. Und dann muss man in diesen sauren Apfel beißen, dass man dann wirklich, und das ist auch bisher, glaube ich, schon gegangen, da bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher, dass man dann wirklich da an der Weide oder in dem wirklich kleinen Gebiet hat man keine andere Wahl, als dann da auch noch so lange Wölfe zu schießen, bis der gefunden ist, der bis der getötet worden ist, der den Schaden gemacht hat, der den Herdenschutz überwunden hat. Mhm. Aber es ist viel, viel einfacher und viel unaufwendiger, einfach wenn die Politik es durchsetzt, dass Herdenschutz flächendeckend installiert wird, dann wird die Zahl, die jetzt schon sehr gering ist, wird sich nochmal verringern. Also ich glaube, es sind bisher in Deutschland wirklich, also unter 10 Wölfe, also deutlich unter 10 Wölfe, die Genehmigung erteilt worden, weil es Schadwölfe waren, die Herdenschutz überwunden haben. Und die anderen waren, die Genehmigungen waren häufiger für Wölfe, die potenziell menschengefährlich werden könnten. Und ich darf eben so eine Genehmigung auch nur erteilen, wenn der Herdenschutz, also für einen Schadwolf, wenn ich dann wirklich, bevor ich anfange zu schießen, der Herdenschutz optimal ist. Und zwar nicht nur an der einen Weide, wo er den Schaden gemacht hat, sondern in der Region flächendeckend. Weil wenn ich dann den Wolf schießen würde und es wäre nicht so, es hätte ja keinen guten Herdenschutz etabliert, dann würde der nächste Jungwolf, der da hinkommt, auch wieder das wohlmöglich lernen.
Never ending
story. Das Schafe interessant
sind. Klar,
ja,
natürlich.
Genau. Und es, also man kann sich so viel sparen, indem man Herdenschutz macht. Ja. Das ist aber für die Politiker nicht sexy genug, weil sie wollen sich als die starken Männer darstellen und diese Jagdverbandsfunktionäre auch, die sich vor ihre Landbevölkerung stellen und diese Wölfe töten und irgendwas für die Koexistenz.
Ja, und sie erzählen dann immer, wenn diese Abschussverfügungen, wenn die kassiert werden von Gerichten, was ja in der Vergangenheit dutzendmal passiert ist, dann erzählen sie immer, ja, das war wegen Verfahrensfehlern. Die Voraussetzungen waren gegeben, aber hier handelt es sich immer um Verfahrensfehler und die sind so gewieft und ausgebufft juristisch, dass die das alles erkennen und dann wegklagen, obwohl natürlich dieser Wolf weggemusst hätte. Das ist das, was kommuniziert wird. Das ist ultraschädlich für die ganze Debatte, weil es entspricht nicht der Wahrheit. Wir müssen noch mal ganz deutlich sagen, diese Abschussgenehmigungen, die kassiert wurden von den Gerichten auf Bestreben der Kleinwurfsvereine in Deutschland, die sind zu Recht kassiert worden, weil die Voraussetzungen für die Entnahme nicht vorlagen. Und ich kann jetzt mal ganz kurz aktuell auf ein Beispiel eingehen. Ich habe im Podcast schon mal davon erzählt. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen eine Entnahmegenehmigung für den Landkreis Uckermark. Ja, erreichte uns Freitagabend durch eine Zeitungsmeldung und daraus ging hervor, dass dort ein Wolf abgeschossen werden soll und dass eben halt der Landrat das verfügt hätte, die Landrätin in dem Fall verfügt hätte und das ganze Prozedere wäre unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht worden, weil man will ja umgehen, dass das wieder kassiert wird. Nun ist es aber in die Öffentlichkeit gekommen und wir konnten das Ganze mal hinterfragen. Und ich habe jetzt tatsächlich auch eine Antwort vom Landkreis Uckermark bekommen. Ich kann es gleich schon mal vorwegnehmen. Aus dieser Antwort geht im Subtext hervor, dass dort kein Herdenschutz bestand. Ja, dort wollte man also einfach einen Wolf entnehmen, der Schafe getötet hat, obwohl kein Herdenschutz bestand. Das ist unfassbar. Und das ist so ein Fall, wenn wir das jetzt nicht gemerkt hätten, dann wäre dieser Wolf abgeschossen worden. Ich glaube, dass der Abschuss ausgesetzt wurde. Aber was auch befremdlich ist, und da müssen wir auch mal ganz offen drüber reden, habe ich auch in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, die großen Naturschutzverbände NABU und Bund, also BUND in Brandenburg, die haben diesem Abschuss zugestimmt. Ich habe mittlerweile rausgefunden, warum. Die haben einfach, der unteren Naturschutzbehörde, die dieses Ding rausgeschickt hat, die hat die also involviert, hat gesagt, hier muss ich zwar nicht, aber die Naturschutzverbände nehme ich jetzt mal mit rein. Ihr werdet angehört, aber ihr könnt uns schon vertrauen. Hier geht alles mit rechten Dingen zu. Und das haben die geglaubt und haben da zugestimmt. Auch das liegt mir schriftlich vor. Das ist unglaublich. Da muss man sich jetzt doch die Frage stellen, gehen wir mit unseren Wölfen zu leichtfertig um? Weil das ist ja jetzt symptomatisch ein Fall von vielen. Wir können jetzt noch erwähnen, dass in Cuxhaven, da ist ja, hat ja angeblich eine Wölfin über Jahre hinweg wolfsabweisenden Grundschutz überwunden. Die ist jetzt ja auch erschossen worden. Das ist laut DBB Wolf der einzige Wolf in der Region gewesen. Der ist jetzt weg. Ja, haben sie einfach abgeschossen, weil dort so viele Risse waren. Da waren Risse, ja. Aber auch da, nach unseren Recherchen, kein Herdenschutz. Denn die Leute verwechseln immer Grundschutz und wolfsabweisenden Herdenschutz, der ja dann vom BFN auch empfohlen wird. Und wenn dieser Standard vom BFN nicht angewandt wird, dann ist dieser Grundschutz, wo auch schon mal gerne im Rissprotokoll stand, Grundschutz plausibel, ja, das haben wir alles da, das stand in Cuxhaven da drin, dann ist das einfach mal nicht korrekt. Es ist überhaupt nicht zielführend, wie du gesagt hast eben. Ja, dann ist der Wolf jetzt weg. Der nächste kommt und macht das Gleiche, weil die Wölfe sind ja weiterhin, die Weidetiere sind weiterhin ungeschützt. Weißt du, das sind jetzt zwei Fälle, die wir kennen.
Genau. Um das mal ganz deutlich zu sagen, also ein Wissenschaftler, der sich in vielen Studien und Forschungsprojekten mit dem Wolf beschäftigt hat, der Frank-Uwe Michler von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, der hat so schön in meine Kamera gesagt, wenn man etwas für den Herdenschutz mit der Bejagung der Wölfe erreichen will, dann muss man sie wieder ausrotten. Und das ist eben genau die Sache. Ich muss als allererstes muss ich den Herdenschutz etablieren. Und wenn ich mich nicht mit diesen einigen Fällen von Wölfen rumschlagen will, die womöglich Grundschutz überwunden haben und sicher nicht den empfohlenen Schutz und so weiter, wenn ich da einfach einen Strich ziehen will als Politiker, dann sage ich als Landrat zum Beispiel, dann weise ich meine Veterinärämter an, einfach zu kontrollieren ab und zu, nicht nur, ob die Schafe irgendwie Wasser in ihrer Schüssel haben, sondern ob sie ringsumrum mit dem empfohlenen Schutz geschützt werden. Könnte man machen als Landrat, aber es ist einfach, wie vorhin schon gesagt, toller, nach dem Abschuss der Wölfe zu rufen.
Das heißt ja bei den Veterinärämtern, mit denen habe ich auch viel zu tun. Die schreibe ich auch jedes Mal an, wenn ich sowas höre. Die sagen immer, ja, wir haben keine Zeit, uns darum zu kümmern. Wir können da auch nicht rausfahren. Wir hatten ja auch mal einen akuten Fall, wo wir wirklich mal notfallmäßig das Veterinäramt angerufen haben in Brandenburg. Nein, also es ist 14.30 Uhr. Wir haben jetzt hier, die Ersten gehen schon nach Hause und wir haben jetzt gar keine Zeit. Wir haben im Übrigen auch gar keine Kapazitäten dafür. Dieses Thema ist bei uns gar nicht mit, kommt nicht vor im Aufgabenkatalog. Also das heißt, die Veterinärämter, die machen ihre üblichen Arbeiten. Und da ist ja auch eine Menge zu tun, ne? Ich sag mal, Weidetierhaltung gibt's ja auch, in Tierhaltung generell, die haben viel zu tun. Und dafür bleibt eben halt keine Zeit übrig, keine Kapazitäten. Tatsächlich wurde uns sogar mal gesagt, oh, der Kollege ist mit dem Auto gerade draußen, ich kann jetzt nicht kommen. Ne? Ja. Das ist wirklich so passiert. Und die Veterinärämter, glaube ich, auf die können wir nicht zählen. Da müssten wir auch an dem Punkt uns ehrlich machen und sagen, da arbeiten einfach auch zu wenige Leute. Da muss auch, sage ich mal, die müssen fit gemacht werden für diese neuen Aufgaben. Die müssen eigentlich im Prinzip, wie du sagst, die müssen wirklich regelmäßig dahin fahren und gucken, wie geht es den Tieren. Ich habe jetzt am Wochenende von einem Fall gehört in Rheinland-Pfalz. Da habe ich auch ein Reel drüber gemacht auf Instagram. Da hat es auch einen Übergriff gegeben. Und im Zuge der Recherchen ploppte ein Problem nach dem anderen auf. Also erstmal ja, das ist war mutmaßlich ein Wolf. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass dieser Schafhaltebetrieb schon lange tatsächlich in der Kritik steht wegen der Haltungsbedingungen. Da sterben auch Tiere. Die sind tagelang sich allein überlassen. Die haben überhaupt keinen Herdenschutz. So dass man da eigentlich von Glück sprechen kann, dass da nicht noch viel eher noch viel schlimmere Dinge passiert sind. Ausbaden müssen das am Ende des Tages die Tiere. Das Veterinäramt wusste wohl von den Haltungsbedingungen, aber wie wir jetzt sehen, ist nichts passiert. So, das sind die Fälle, die wir kennen, die wir kennenlernen. Und die anderen, die passieren dann alle unterm Radar. Wie will man damit umgehen? Wie können wir dieses Problem jemals lösen? Wir kennen das Problem, wir wissen, dass es da. Wir wüssten die Lösung, aber irgendwie, wir kommen keinen Schritt weiter. Seit Jahren trampeln wir auf der Stelle.
Ja, genau. Und das läuft jetzt sogar noch in die Richtung. Also das muss man sich ja auch klar machen. Also wenn jetzt ein Bundesgesetz besteht, was sagt, wie gesagt, wieder die Wissenschaft und wieder die Erfahrung der verantwortungsvoll ihre Tiere schützenden Weidetierhalter, dass die Bejagung eine gute Methode ist, um Herdenschutz zu machen. Wenn das ein Bundesgesetz offiziell sagt, dann werde ich natürlich gerade als Hobbyhalter mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich jetzt noch großartig an Herdenschutz denken würde, wenn ich höre, ich brauche doch bloß den Jäger zu rufen. Wer schießt mir den Wolf um? Mhm. Also die Moral des Herdenschutzes wird massiv durch dieses Gesetz untertrieben und hintertrieben.
Und das muss man auch klar sagen, dass auch wenn man die Jagdfunktionäre reden hört, die davon sagen, reden, dass die Wölfe, wenn es jetzt immer mehr werden, also wenn sie sich ausbreiten noch weiter, dass sie dann für die Menschen gefährlich werden und so. Und dann haben sie ja auch gerade noch aktuell den Bundesländern Vorschläge gemacht, wie dieses Bestandsmanagement aussehen könnte. Oder was heißt Vorschläge gemacht? Die haben ihnen gesagt, wie sie gerne hätten, dass das Bestandsmanagement gemacht werden würde. Die wollen 40% des Bestandes schießen. Die wollen Welpen am Rendezvousplatz schießen. Also klarer kann man die Maske nicht fallen lassen. Also entweder hat man wildbiologisch keine Ahnung oder wissentlich will man versuchen, diese Tierart an den Rand der Ausrottung zu bringen oder sie wieder auszurotten.
Oder es ist einem egal. Ich habe mir schon überlegt, dass wenn ich in diese leeren Gesichter gucke von diesen Leuten, die das da von ihrer Bundestagskanzel runterpredigen, das ist denen womöglich egal.
Ja, genau.
Das ist, ne?
Also es geht ja darum, den Naturschutz generell zur Seite zu schieben. Also man will auch wieder genug Gülle, also so viel Gülle, wie man es eben braucht, auf die Felder kippen. Man will alle Biber weghaben, weil die irgendwie ihr Ding machen. Es sind so schreckliche Zeiten für den Naturschutz. Das ist so wirklich unfassbar.
Ja, jetzt mal was ganz anderes. Wenn wir jetzt uns vorstellen, dass die wirklich damit anfangen, 40% der Welpen an den Rendezvous-Plätzen abzuknallen. Du hast die Wölfe über lange Zeiträume beobachtet. Du kennst ihr Sozialverhalten. Jetzt mal ganz kurz, lass uns mal bitte ausmalen. Da werden im Prinzip, da ist eine Wolfsfamilie, da spielen die Welpen und im nächsten Moment werden, nehmen wir mal an, da sind jetzt 8 Welpen, werden 4 weggeballert oder 3. Da ist doch nichts mehr, wie es vorher war. Das stellt doch das komplette Leben auf den Kopf, die können doch da nicht bleiben. Oder vermenschliche ich das jetzt zu sehr?
Das ist schwer, sich in so einen Wolf reinzuversetzen. Aber also in der Biologie geht alles darum, sich fortzupflanzen und neues Leben weiterzugeben und selber zu sterben, wenn man eben sich oft genug vermehrt hat. Und die Wölfe kennen das, dass ein Teil ihrer Welpen stirbt. Und teilweise, das habe ich ja in meinem Film auch gezeigt, dass wirklich, wenn eine Population gesättigt ist, wenn überall Wölfe sind, die regulieren ihren Bestand selber. Da laufen wirklich die Nachbarrudel, wenn sie nicht miteinander verwandt sind, ins Territorium von einem, wo die Elterntiere geschwächt sind und töten deren Welpen. Das ist Natur, aber es ist eben absolut unsinnig, dass der Mensch das tut, weil wir wissen seit 50 Jahren, wir müssen die Selbstheilungskräfte der Natur stärken. Und das bedeutet, dass wir so wenig wie möglich eingreifen. Man könnte wohlmöglich 40% der Welpen töten und es würde immer noch Wölfe geben. Aber sie hätten genetische Probleme, auch die psychischen Probleme. Sie wären vor diesem Tod, gegen den sie nicht gefeit sind. Sie können ihre Jungtiere nicht beschützen. Sie werden also, es würden auch Elterntiere natürlich bei der allgemeinen Bejagung geschossen. Es würden Prozesse, die wirklich spannend sind und komplex. Manchmal können auch irgendwie Mutter und Tochter Welpen haben. Und es wäre so ein Leben auf Abruf und auf Gnade des Menschen. Und es wäre nicht mehr die Tierart Wolf, die in dem Gebiet natürlicherweise vorkommt, sondern es wären irgendwelche verhuschten Wesen, die da gerade noch so an der Existenz herumknabbern.
Also das würde was machen mit den Rudelstrukturen und mit dem Leben der Wölfe?
Genau, ja, das würde auf jeden Fall was machen. Also die Wölfe sind natürlicherweise, kommen die in sehr geringen Individuenzahlen vor. Sie sind sehr anfällig für diese genetische Verarmung. Sie sind die Ersten, die aus einem Gebiet verschwinden, wenn es ihren Beutetieren schlecht geht. Die Beutetiere gibt es dann noch lange in den Gebieten, aber die Wölfe, weil sie eben von den Beutetieren leben und viel, viel weniger sind, sterben als Erste. Sie sind eh schon sozusagen so ausgelegt, dass sie ganz, ganz nachhaltig ihre Beutetiere bejagen. Und wenn jetzt der Mensch sie auch noch behelligt, in diesen komplizierten Vorgängen, dann ist es ganz schnell so weit, dass die wieder aussterben. Und es ist völlig unnötig. Wenn es einen Sinn machen würde, dann könnte man sich das ja überlegen, könnte man sagen. Aber es ist also keiner, der die Wölfe beobachtet und wissenschaftlich erforscht, kommt auf den Gedanken, sie zu bejagen. Es gibt das Grundmodell der Ökologie, die Nahrungspyramide, wo eben einfach eine tierisch breite Basis an Pflanzen da ist, die die Sonnenenergie in organischem Material binden. Es gibt ganz, ganz viele Pflanzenfresser, die eben dieses pflanzliche Material als Energiequelle nutzen. Und es gibt verschwindend wenige Top-Beutegreifer, die dort an der Spitze eben verhindern, dass die Pflanzenfresser so viele werden, dass sie ihre eigene Lebensgrundlage zerstören. Und diese ganz wenigen Top-Predatoren oder Top-Beutegreifer, die zu bejagen, ist völlig wissenschaftlich und ökologisch und naturschutzmäßig widersinnig. Es ist mir völlig unklar. Die wissen alle, diese Jagdfunktionäre, davon, dass es dieses Grundmodell der Ökologie gibt. Und sie sind anerkannte Naturschutzverbände. Und das kann so nicht sein, wenn sie jetzt die Bejagung der Wölfe fordern.
Ich entnehme aus der Jägerschaft immer mehr und immer lautere Stimmen, die jetzt, wo es wirklich ernst wird, ne, wo das ja in greifbare Nähe rückt, für die, die sagen, wir sind raus, wir machen da nicht mit. Da wankt, glaube ich, auch gerade was, weil eben halt die Jäger in dem Moment, wo sie dieses Gesetz bekommen, natürlich auch in die Verantwortung treten und tatsächlich aktiv werden müssen bei den Wölfen, ne? Und ich glaube, das wird jetzt vielen erst klar, was das bedeutet. Ich kann Ihnen mal sagen, was ich jetzt so vernehme, ganz viele sagen, nee, sie können sich nicht vorstellen, einen Wolf zu schießen. Man muss ja auch ganz deutlich sagen, wir haben jetzt immer die ganze Zeit über Herdenschutz geredet und so. Die allermeisten großen Weidetierhaltenden, die großen Betriebe, die sind ja bestens geschützt und die haben ja auch keine Übergriffe mehr. Ich habe mir vorhin nochmal in Vorbereitung dieser Folge deinen Film zur Hälfte angeguckt. Ich hätte ihn gern ganz angeguckt, aber die Zeit ist mir davon gelaufen. Kann ich auch nur allen empfehlen, deinen Film anzugucken. Das kann man auch schön häppchenweise tun, immer einzelne Module angucken. Und ich habe mir heute nochmal das mit den Schäfern angeguckt und habe nochmal gedacht, 3 oder 4 Schäfer, ihr wart ja auch in der Schweiz noch und so, die alle dastehen und sagen, nee, wir kommen damit klar. Also wir haben hier einfach den Herdenschutz, wir kommen mit den Wölfen klar. Also das hast du ja nun wirklich hautnah erlebt, du hast ja diese Aufnahmen gemacht.
Ja, die auch eben einfach sagen, dass sie die Bejagung nicht wollen.
Richtig.
Weil sie wollen nicht,
richtig.
Sie wollen nicht, dass die Tiere, die ihren Herdenschutz akzeptieren, also die Wölfe, die ihren Herdenschutz akzeptieren, dass die totgeschossen werden, kommt ein junger Wolf aus sonst woher angewandert, der auch noch viel Knebel im Kopf hat und testet womöglich diesen Herdenschutz nochmal aus. Also es ist wirklich so, dass der erste Schäfer, der überhaupt in Deutschland Schäden erlitten hat, von dem eben Schafe und Ziegen getötet wurden von Wölfen, dass der im Laufe seiner Entwicklung dann gesagt hat, erstens, dass wenn es einen Wolfsübergriff gegeben hat, dann wird er nicht mehr wie früher danach rufen, dass die Wölfe geschossen werden, sondern er fragt sich, welchen Fehler er gemacht hat. Und bis dahin, dass er gesagt hat, meine Wölfe, mein Wolfspaar, was hier resident ist, das beschützt meine Schafe, ja, weil es akzeptiert meine Herdenschutzmaßnahmen und es hält andere Wölfe davon ab, fremde Wölfe das Gebiet zu besiedeln.
Ja.
Es ist ohnehin in einer gesättigten Wolfspopulation, geht es sehr dynamisch zu, aber wenn dann auch noch 40% der Wölfe geschossen werden, wird es, wie gesagt, es wird nicht mehr eine natürliche, gesunde Wolfspopulation sein, sondern es wird eine Wolfspopulation am Limit sein. Und das muss man sich auch mal klar machen. Wenn man die Bejagung bleiben lassen würde, wenn man einfach die Wölfe sich dahin vermehren lassen würde, wo sie ausgerottet worden sind und wo sie gut leben können, nämlich in allen ländlichen Regionen Deutschlands, dann könnte man, wenn dann ganz Deutschland besiedelt ist, die Intensität des Monitorings sein lassen. Das heißt, das Monitoring würde billiger. Und jetzt müssen wir als Steuerzahler es den Jägern finanzieren, dass natürlich, wenn sie 40% dieses Bestandes jeweils schießen, immer nur unter der Voraussetzung, es wird ein ein günstiger Haltungszustand festgestellt, also dass das der Wolfspopulation gut geht, dann muss ständig überprüft werden, ob es ihr wirklich noch gut geht und ob es ihr im nächsten Jahr auch noch gut geht, wenn wieder 40% geschossen werden. Und dieses Monitoring muss dann viel intensiver sein und kostet eben einfach den Staat mehr Geld. Es kommt natürlich die Jäger und sagen, wir machen das Monitoring dann auch noch. Dann macht man den Bock zum Gärtner, dann sagen die natürlich immer, der Haltungszustand ist gut, dann können wir noch weiterschießen. Und das führt dann, wie gesagt, dahin, dass wir ganz schnell die Wölfe wieder ausgerottet haben.
Wir verlinken deinen Film nochmal natürlich in den Shownotes. Ich kann es wirklich allen nochmal empfehlen, sich diese einzelnen Kapitel anzuschauen. Vor allen Dingen das mit den Schäfern, das ist wirklich eindrucksvoll. Ich habe heute wirklich mit den Ohren geschlagen, das gibt's gar nicht. Ja, richtig, da war ja was. Da gibt's diesen großartigen Film von dir. Und da ist alles das, was wir hier jetzt besprechen, auch nochmal irgendwie im Prinzip, wird nochmal bebildert gezeigt. Und da gibt's auch die entsprechenden super intensiven und guten und klugen Interviews dazu. Und wir verlinken das, wir packen das nochmal in die Shownotes hier rein, damit...
Genau, der Film heißt ja Wölfe und Menschen, Wege zur Koexistenz. Und ich finde ja auch gerade das Thema, wo wir heute drüber gesprochen haben, es gibt ein eigenes Modul oder Kapitel über Wolfsmanagement und über Wolfsmonitoring. Es gibt auch ein Kapitel über Jäger und Wölfe. Also alles, was wir hier besprochen haben, findet man da knackig aufbereitet wieder.
Richtig. Wir haben in der letzten Zeit, finde ich, gefühlt, in den letzten Wochen speziell, ziemlich häufig von Rufen nach Management gehört, wenn Wölfe in die Nähe von Menschen kamen. Ja. Wird das tatsächlich mehr oder ist der Blick darauf einfach kritischer aus deiner Sicht?
Also je mehr Wolfsfamilien es in Deutschland gibt, desto öfter gibt es auch wahrscheinlich Wölfe, die Menschen verursacht oder von Menschen verursacht, sich an die Anwesenheit von Menschen gewöhnen und dann eventuell Futter konditioniert werden und dann deshalb Menschen folgen. Das kann sein, ist aber überhaupt kein Problem, weil ja die Fläche, auf der das geschieht, auch immer größer wird. Das heißt, jede einzelne Region, jeder einzelne Landkreis hat nicht mehr mit möglicherweise gefährlichen Wölfen zu tun, sondern die Fälle können ein bisschen häufiger jetzt sein, wo die Wölfe eben über mehr Regionen ausgebreitet sind.
Okay, dann lass uns über ein paar bekannte Fälle sprechen, weil daran wird Wolfsmanagement ja oft ganz greifbar. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Wolf von Groß-Hennersdorf, das ist in Sachsen. Über diesen Wolf wurde wochenlang gesprochen, auch auf allen Kanälen, also auch auf Social Media. Dieser Wolf war besendet, wurde im sogenannten Hard-Release-Verfahren wieder in die Freiheit geschickt und kam dann später, also letzte Woche in Polen, ums Leben. Wir haben darüber ja auch berichtet. Ganz, ganz trauriger Fall, der uns alle auch sehr bewegt hat, weil wir natürlich das Schicksal dieses Wolfs irgendwie mitbekommen haben. Da ging es unter anderem auch um das Thema Vergrämung. Kannst du uns kurz erzählen, was hinter dem Fall genau gesteckt hat? Also was jetzt diesen Wolf so besonders gemacht hat und warum man ihn definitiv besendern und vergrämen musste?
Genau, es ist eben so, jedes Bundesland macht einen Wolfsmanagementplan und nicht wie jetzt nach diesem neuen Gesetz ein Wolfsbestandsmanagementplan. Ein Wolfsmanagementplan ist dafür da, die Konflikte mit Menschen und mit Weidetieren möglichst zu verringern oder eben gegen Null gehen zu lassen. Darin wird auch gesagt, was mit Wölfen passieren soll, wie Wölfe behandelt werden, die sich Menschen, ja, wiederholt nähern und näher als das normale Wölfe tun. Da gibt es einen Leitfaden, den kann man auf der Seite dbb-wolf.de sich anschauen. Das sind nach wissenschaftlichen Kriterien erarbeitete Regeln sozusagen im Umgang mit solchen möglichen Problemwölfen. Das heißt, das Monitoring entdeckt Entwicklungen. Es sind meistens Welpen, die sich Menschen nähern. Und dann guckt man sich das an. Warum tun sie das? Finde ich eine Ursache dafür? Ist dieses Verhalten möglicherweise gefährlich? Und es sind eigentlich im Wesentlichen zwei Stufen. Das eine ist die Habituierung. Das habe ich auf dem Truppenübungsplatz Munster 2014 mitbekommen, da und auch in den Folgejahren. Da war das so, dass eben auf diesem Truppenübungsplatz, auf dem sonst kein Mensch ist, sondern nur die Soldaten und Schießbahnarbeiter, die regelmäßig sozusagen am Rendezvousplatz geübt wurde. Das heißt, die Welpen sind dort nicht mehr weggelaufen. Das ist etwas anderes und etwas niederschwelligeres und etwas akzeptableres, als wenn dann auf einmal Welpen angefangen sind. 2014 war das nur, dass die Menschen gefolgt sind. Die sind, werden dann älter, ziehen immer größere Kreise außerhalb des Truppenübungsplatzes und da sind dann einfach diese beeindruckenden, körperlich ausgewachsenen Welpen Spaziergängern außerhalb des Truppenübungsplatzes hinterhergelaufen und nahegekommen. Solche Wölfe wollen wir nicht, egal ob die vielleicht freundlich sind. Wir haben Regeln und diese Regeln besagen, Wölfe dürfen Menschen nicht nahe folgen. Und dann kann man eben sehr gut bei diesen jungen Wölfen sie erstens mit einem Sender versehen, die sind einfacher zu fangen und zu besendern als die Altwölfe. Und wenn sie dann besendet sind oder auch wenn sie nicht besendet sind und sich trotzdem einfach einem Menschen mit einem Gummigeschossgewehr nähern, dann kann man sie eben vergrämen. Dann kann man ihnen das abtrainieren, Menschen zu folgen, indem sie unangenehme Erfahrungen mit Menschen machen. Genau, meines Wissens ist das zweimal gelaufen. Einmal mit einem Gummigeschoss. Wann war das? 2017 oder wann? Hier in der Lausitz. Und danach haben diese Welpen sich eben nicht mehr den Menschen genähert. Und das ist bei diesen Welpen von Groß-Hennersdorf so gelaufen. Der wurde mit Paintball beschossen, wurde aber nicht getroffen, hat sich trotzdem so erschreckt, dass er danach echte Wirkung gezeigt hat und eben sich nicht mehr Menschen genähert hat.
Was sagst du Menschen, die sagen, dass Paintball Tierquälerei ist?
Also, wir wollen mit Wölfen überall in unserer Kulturlandschaft leben und wir dürfen keine Wölfe haben, die irgendwelchen Menschen Angst machen und Wölfe, die Menschen hinterherlaufen, die ihnen nahe kommen, wiederholt, machen einigen Menschen Angst. Die müssen effektiv auf Abstand zu Menschen gebracht werden und da muss ein solches Tier entweder mit Paintball geschossen werden oder es muss erschossen werden. Da kann man sich jetzt aussuchen, was man meint, was die humanere Sache ist.
Gibt es, glaube ich, keine Frage, oder?
Genau. Also mir tut jeder einzelne Wolf leid, der im Rahmen von so einer Managementmaßnahme mit Paintball beschossen wird. Aber es ist doch viel, viel besser für ihn, dass er einfach damit zu einem normalen Leben als Wolf geleitet wird. Der kriegt auch vom Hirsch, den er töten will, einen fetten Tritt und keiner zeigt den Hirsch wegen hier Tierquälerei an. Also man muss das verstehen. Man kann nicht jedem einzelnen Möglichkeit hinterherrennen, wo Tieren geschadet wird. Dieses ganze Wolfsmanagement dient dazu, diese Tiere bei uns zu haben. Man muss auch Vertrauen aufbauen zu den Wissenschaftlern. Man muss, wenn die von allen Seiten immer nur Druck kriegen, wer soll das aushalten?
Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Ich spüre halt einfach auch, wenn ich solche kritischen Stimmen höre, gegenüber generell Vergrämungsmaßnahmen, dass da einfach auch gar kein Vertrauen in die Wissenschaft mehr besteht von dieser Seite. Das ist in gewisser Weise auch besorgniserregend, weil es geht ja hier nicht darum, dem Tier Schmerzen zuzufügen, um es zu nutzen. Ja, es ist ja, macht ja doch einen Unterschied, ob ich ein Tier jetzt, was ich nutzen möchte, also ein Nutztier, dass ich dem jetzt Schaden zufüge, sondern es geht hier darum, das Überleben eines Individuums sicherzustellen, zumindest es zu probieren auf diesem Wege, damit er dahin zurückkehrt, wo er hingehört, nämlich in die Natur und möglichst weit weg von den Menschen. Das wollen wir ja alle so. Von daher befremdet mich das so, dass ich darüber reden muss. Ich bin zum ersten Mal in der Situation, dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen muss, weil Menschen einfach nicht verstehen, dass Vergrämung in diesem Fall der einzig gangbare Weg ist.
Ja, genau. Also so ist es. Und brauchen wir gar nicht länger darüber zu reden, ja. Sondern es ist ja tatsächlich sogar schon vom Land Sachsen eine Abschlussverfügung erwogen oder erteilt worden. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ist auch völlig egal, weil das Tier ja in Polen überfahren worden ist. Aber da bitte ich wirklich um die Mitarbeit und um das Mitdenken von Tierschutzorganisationen, dass sie da sehen, dass dem Wolf wird ja auch nicht mal geschadet. Er wird ja nicht mal verletzt. Er hat einmal Schmerzen. Das ist alles. Und genau, aber lass uns doch noch mal auch über Hornis Grinde reden.
Ja, genau. Das ist jetzt ja der Fall, der uns wirklich über Monate beschäftigt und ja immer noch und ich denke auch noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Da gab es eine Entwicklung bei diesem Fall, ne? Wenn man so sieht, wie wir den Wolf eingeschätzt haben, vielleicht noch im Januar oder wie ich den eingeschätzt habe und wie ich ihn heute einschätze. Aus Sicht des Experten, also wie schätzt du diesen Wolf ein? Wie hat sich die Lage verändert womöglich?
Also ich finde das total interessant, dieses Phänomen, dass sich auch einmal so viele Menschen für diesen Wolf einsetzen in einer Zeit, wo beschlossen wird, die Wölfe insgesamt in Größenordnung zu töten. Und ich finde das einerseits total toll, dass da so viel Einsatz ist, aber ich finde es total schade, dass dieser Einsatz nicht auch viel, viel mehr diesem Unding der Bejagung allgemein Ding. Aber ich kann es natürlich verstehen, weil es ein individuelles Tier ist und eben, genau, wenn man es sozusagen persönlich beschützen kann, während 40%, also ungefähr 400 Wölfe pro Jahr oder so, wenn die geschossen werden oder noch mehr, das ist so ein bisschen abstrakter. Aber wie gesagt, wenn man mit der Tierart zusammen leben will, die Probleme machen kann, die auch für Menschen gefährlich werden kann, dann müssen wir mit Wölfen umgehen, die sich aus welchen Gründen auch immer Menschen nähern und Menschen folgen. Und das hat dieses Tier erkennbar in positiver und nicht gefährlicher Absicht gemacht, aber es gibt eben einfach Erfahrungen, dass genau solches Verhalten auch sehr schnell kippen kann und dann eben doch auf einmal Menschen oder zumindest deren Hunde richtig gefährdet sind. Also man kann als Wolfsmanagement hingehen und sagen, hier meine Wissenschaftler beobachten das. Wir versuchen das Tier zu besendern, um noch genauer Bescheid zu wissen. Wenn das Tier dann eben einfach mehrere Jahre alt ist, wenn es also dann muss ich auch irgendwann mal Entscheidungen treffen.
Also aus meiner Sicht hätte man die Entscheidung viel eher treffen müssen, dass man das so versucht wie in Großhennersdorf, dass man sagt, man besendet den und vergrämt den und guckt nicht 3 Jahre zu. Das ist ja, dieses genau. Verhalten ist ja abgegrenzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß gar nicht, ob es sowas wirklich gibt, auf die Ranzzeit begrenzt, weil wir haben ja jetzt schon wieder den Fakt, dass der sich ja jetzt schon wieder zurückgezogen hat und gar nicht mehr so oft gesehen wird und schon gar nicht in so großer Nähe zu Menschen und Hunden. Also da hat sich ja schon was getan. Jetzt kann man sagen, okay, da kann es mehrere Gründe für geben. Vielleicht haben die Jäger, die ja nun mal Fakt da 3 Wochen aktiv mit Hunden im Einsatz waren, vielleicht haben die den so ein bisschen scheuer gemacht oder die Menschen, die da spazieren gegangen sind oder der Umstand, dass die Ranzzeit vorbei ist. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt ein verändertes Verhalten und wenn ich das richtig verstanden habe, sehen die Behörden jetzt von einem weiteren Abschussversuch ab und lassen jetzt die Dinge so laufen oder werden die jetzt aktiv? Also, was passiert denn jetzt? Wir können doch nicht so weitermachen wie bisher. Also hast du da Erkenntnisse?
Nein, genau. Also es ist eben einfach so, dass auch Wissenschaftler, die ich eben kenne, versucht haben, diesen Wolf zu besendern und es einfach nicht geschafft haben. Das ist einfach super unglücklich gelaufen und diesen Versuch hat es gegeben und so sehr es auch Befürworter des Wolfes gibt, so gibt es eben auch Leute, die daraus Kapital schlachten, um die Wölfe generell in Misskredit zu ziehen und die Akzeptanz generell für die Wölfe zu verringern. Also meine Idee für dieses Tier wäre, es ist so offensichtlich, man muss endlich mal einen von den Jägern schnappen, die bisher illegal die Wölfe töten und dem dann gerichtlich aufordnen, zu bezahlen, dass 1 bis 2 Fähen aus einem nicht bedrohten Population gefangen werden und dort in der Ranzzeit ausgesetzt worden, weil der Wolf eindeutig auf Partnerinnensuche ist und man zumindest, bevor man ihn abschießt, versuchen sollte, ihm eine Partnerin unterzujubeln. Also man kann das bei allen Tierarten machen, man kann es sogar bei Bären machen in anderen Ländern, aber beim Wolf streiken alle Pferde sozusagen aufgrund des Einflusses der Jagdlobby, dass alle Wölfe hier aus eigener Kraft hinkommen müssten. Und das ist eben wenn ein Jäger illegal einen Wolf geschossen hat, dann hat er ja genau das verhindert. Und deshalb finde ich meine Idee super, dass man eben einfach sagt, hier die Jäger, die jetzt meine ich auch die Jägerschaft, weil man ja die einzelnen Jäger nicht kriegt, die illegal Wölfe töten, sondern man verdonnert jetzt den jeweiligen Landesjagdverband dazu, wo das stattfindet, wo das ist, eben einfach so eine Wolfsfehe da aus wild gefangene Wolfsfehe auszusetzen.
Wäre das denn Teil des Managements? Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe davon noch nie gehört. Ich finde die Idee gut. Ehrlich gesagt, da hätte ich mich gar nicht getraut, das auszusprechen. Das wäre ja im Prinzip die 1A-Lösung. Ja, man bringt da.
Ja, also wir haben ja den Fall gehabt, auch hier mit der Wölfin von Ohrdruf, die ist ja 3 oder 4 Jahre lang, hat die auf einen Partner gewartet und dann hat sie sich mit einem Haushund gepaart. Also auch das Problem der Hybridisierung, wenn es eine Fee ist, die alleine ist, würde man damit natürlich sehr, sehr elegant lösen. Also das ist einfach so naheliegend, genau. Und einfach aufgrund dieses absoluten Einflusses und dieser absoluten Nicht-Akzeptanz in den Jagdverbänden oder beim Bundesjagdverband oder bei den Jagdfunktionären wird das eben einfach nicht erwogen. Und bei jeder anderen Tierart wäre es überhaupt gar kein Problem.
Das dürfte man auch tun, ja? Also man dürfte das.
Der Wolf ist bis jetzt oder eine streng geschützte Tierart und man schützt sie und man freut sich, wenn sie sich ausbreitet und vermehrt und wenn man damit auch noch das Problem, was sie macht, was dieses einzelne Tier macht, immer nur in der Ranzzeit lösen könnte, dann würde da überhaupt nichts dagegen sprechen.
Wer macht denn jetzt den Anfang? Wer schlägt das jetzt mal vor in Stuttgart? Das ist eine absolut gute Idee. Wir müssen das wirklich mal wirklich forcieren, weil viel Zeit bleibt ja nicht, ne?
Die Chance, dass die wirklich ja bleibt, die ist nur in der Ranzzeit, wo sie selber Interesse hat, gedeckt zu werden.
Also die brauchen kein Kennenlernen oder so, wo man sagt, die brauchen so ein paar Monate.
Doch, die brauchen eigentlich ein Kennenlernen, aber genau, ich würde es einfach Anfang der Ranzzeit versuchen.
Okay, also das heißt, dann müssen wir da mal entsprechend das vorschlagen, weil das ist eine absolut gute Idee und es ist, finde ich, mindestens ein Versuch wert.
Ja, und also sie macht eben auch nochmal deutlich, also dadurch, dass die Jäger das bisher blockieren und vor allen Dingen, dass Jäger jedes Jahr illegal Wölfe schießen, also Jäger tragen besondere Verantwortung, die führen eine Waffe, mit der sie auch Menschen töten könnten und das sie ja jedes Jahr auch tun, bei sich und die müssen besonders gesetzestreu sein. Und ich habe überhaupt noch gar keine Initiative von den Deutschen Jagdverband oder von den Landesjagdverbänden gesehen, ihre schwarzen Schafe dingfest zu machen und dagegen durch wirklich mal echte Informationen, Kampagnen zu machen, um diese Straftäter zu stellen und zu verknacken.
Im Gegenteil, ich finde, wir laufen da wirklich gegen Wände. Wir haben ja jetzt vom Wolfspodcast auch schon zweimal den Behörden fertig recherchierte Fälle abgeliefert. Das war Treuenbrietzen, das war Schermbeck. Jedes Mal war da ein Wolf ums Leben gekommen, beziehungsweise einmal schwer verletzt und dann mutmaßlich ums Leben gekommen. Und wir haben da wirklich hart recherchiert. Wir haben das den Staatsanwaltschaften übergeben und da ist ja nichts passiert. Und also da ist zum einen in der Jägerschaft keine Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. In der Justiz auch nicht, in der Politik schon gar nicht. Hast du das mitbekommen, dass gestern der Bund Naturschutz Bayern eine Presseerklärung rausgegeben hat? Da hat es eine kleine Anfrage der Grünen im Bayerischen Landtag gegeben zum Thema illegale Bejagung in Bayern, weil dort auffällig viele Rudel verschwunden sind. Das Empörende ist, die haben wirklich keine Antwort darauf bekommen. Da wurde auf die Seite DBB Wolf verwiesen. Und die haben sich geweigert, eine Antwort darauf zu geben. Also das ist Bayern, wie es leibt und lebt. Da wurden auch ganz klar Rudel genannt, die verschwunden sind. Und wir sehen ja auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, also aus Sicht der Wissenschaft, die Ansiedlung der Wölfe in Bayern, die ist doch sehr holprig, oder?
Ja, natürlich ist sie sehr holprig. Und auch da habe ich ja gefilmt im Feldensteiner Forst. Das war das oder eins der ersten Rudel, die es überhaupt gegeben hat, ein paar Jahre lang. Und wenn eigentlich erstmal so ein kleiner Nukleus mit 2, 3 Rudeln oder Territorien da ist, dann geht das eigentlich sehr schnell. Aber ich finde das jetzt sehr, sehr gut. Also es ist das erste Mal, dass ich es höre, dass das thematisiert wird. Und man kann eigentlich auch, das ist jetzt ja im Zuge von diesem unseligen Gesetz, wollen sie ja, da sagt ja sozusagen das Bundesumweltministerium, in Absprache, in politischer Absprache mit den Ländern, dass diese Mittelgebirge und Süddeutschland, dass da eben einfach so wenig Wölfe vorkommen und dass deshalb der Erhaltungszustand gut ist. Mhm. Und das ist natürlich absoluter Humbug, sondern da muss man wirklich, wirklich damit rechnen, dass dort in Größenordnung illegal geschossen wird. Und jetzt werden die wirklich gegen die Wissenschaft, gegen die Erfahrung der Weidetierhalter bestätigt in ihren illegalen Tötungen, dass eine Bestandsbegrenzung beim Wolf irgendwie sinnvoll ist. Und das ist alles so schrecklich.
Es ist unvorstellbar. Würdest du mir recht geben, wenn ich jetzt sage, die Wölfe in Deutschland werden schon lange bejagt? Auch wenn das jetzt erst gesetzlich untermauert wird, aber bejagt werden sie in diesem Land schon lange, oder?
Also Bejagung ist eigentlich ein Wort, was irgendwie was Geregeltes und Gutes beinhaltet. Also zum Beispiel die Rehe, Rothirsche und Wildschweine. Da bin ich jetzt auch ein bisschen drüber am Nachdenken. Aber also von der Nahrungspyramide her, die brauchen eine Bestandsbegrenzung von oben. Und wenn die von dem natürlichen Beutegreifer nicht gewährleistet werden kann, weil er vom Menschen ausgerottet wurde, dann muss die vom Menschen erfolgen. Aber von einer Bejagung, selbst von einer illegalen Bejagung der Wölfe zu sprechen, das ist eigentlich Quatsch, weil sie macht eben ökologisch gesehen und ökonomisch gesehen keinen Sinn. Und deshalb ist es einfach nur sinnloses Töten.
Aber ich meinte damit eben, dass wir schon längst damit leben, dass Wölfe regelmäßig
illegal getötet werden.
Illegal getötet werden und wahrscheinlich auch sogar
illegal von Jägern getötet werden.
Mit System wahrscheinlich auch dahinter, ja. Weil ich habe zum Beispiel...
Natürlich, das gibt's ja, ne? Das gibt's ja in lauter so Podcasts, wie sich gegenseitig Tipps gegeben werden, wer wem irgendwelche Wolfswelpen ausbuddelt und tötet. So wie sie das beim Füchsen auch machen, schwachsinnigerweise.
Sowas gibt es?
Ja, also das kursiert.
Ich weiß nur, dass es zum Beispiel in Mecklenburg die Beobachtung gibt, dass es dort kaum noch Rudel gibt mit mehr als 2 bis 3 Tieren und dass man da davon ausgeht, dass da bereits die Welpen entnommen werden im großen Stil. Wie gesagt, wir können das alles nicht beweisen. Das ist immer das große Problem. Deswegen müssen wir immer im Konjunktiv sprechen. Aber es gibt ja Hinweise und es gibt eben halt auch erdrückende Hinweise. Und ich finde, viele Hinweise, über die wir hier sprechen und die wir auch kennen, sind erdrückend. Weil es eben halt Entwicklungen gibt, die eigentlich so von der Natur der Sache her so nicht sein können. Nämlich, dass es in Baden-Württemberg 4 Wölfe gibt. Das ist eigentlich genau. Nicht möglich. In Hessen haben wir 8 oder was, keine Ahnung. Auch viel zu wenig. Und Thüringen, ja, muss man sich nur mal umgucken, wo es einfach so viel zu wenige Wölfe gibt für den Umstand, dass wir jetzt einfach mal seit 26 Jahren wieder Wölfe in Deutschland haben, dass sie sich in Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen und so gut entwickeln, eigentlich die Population. Und dann gibt es immer diese Ausfälle. Und da mit der Erfahrung, die wir haben, mit dem Wissen, das wir haben, mit den Hochrechnungen, dass wir sagen, wir haben jetzt irgendwie 123 illegal getötete Wölfe in diesem Land, die Dunkelziffer draufrechnen, sind wir vielleicht bei 1000, ja. Das ist ja eine stattliche Anzahl. Und von daher denke ich, kann man schon davon sprechen, dass Wölfe in diesem Land gejagt werden. Mit System, aber illegal.
Genau, mit negativer Konnotation.
Ja, natürlich. Natürlich, absolut. Ne? Und deswegen, also ich bin, als ich das gestern jetzt gelesen habe und da kamen dann auch ganz, ganz viele Reaktionen. Ich habe dann über Nacht über die Social-Media-Kanäle ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten aus unterschiedlichen Bundesländern, die dann mir geschrieben haben, ja, das ist hier gang und gäbe. Die haben mir dann ihre Erlebnisse dazu geschrieben und was sie so gesehen und gehört haben. Und da wurde mir echt heute Morgen ganz anders. Und das war eine Fülle an Nachrichten, die ich da bekommen habe. Ich werde 1, 2 davon mal veröffentlichen, anonym, damit man einfach mal weiß, dass dieses Problem der illegalen Bejagung, das vergessen wir immer so gerne, das geht so ein bisschen unter den ganzen anderen Themen, die wir momentan mit den Wölfen zu besprechen haben. Das ist riesengroß.
Das ist eben das, also dass dieses große Problem der illegalen Wolfstötungen durch Jäger, dass das auf einmal zu einem Nicht-Problem erklärt wird, sondern zu einem sinnvollen Tun, was es nicht ist. Und dass per Gesetz gesagt wird, das ist jetzt nicht mehr illegal, sondern ihr sollt so und so viele Stunden darauf verwenden, sinnlos, wissenschaftlich und herdenschutzmäßig sinnlos, Wirbeltiere zu töten. Das ist also ein dermaßenes Desaster nach diesen wirklich 25 Jahren guter und hoffnungsvoller Arbeit. Und jetzt müssen wir langsam mal zum Schluss kommen, weil sonst wird man hier depressiv.
Nein, aber du willst damit ja sagen, dass im Prinzip mit diesem Gesetz und die ganzen zurückliegenden illegalen Wolfstötungen so eine gewisse Legitimation bekommen. Und
genau.
Das fühle ich auch so. Ich glaube, das
ja, ist... Es wurde ja von den Politikern damals schon so befeuert, dass sie ständig in den Raum gestellt haben, dass man die Wölfe schießen müsste und so weiter. Und das hat natürlich auch zu illegalen Tötungen geführt. Das war wie so ein verkappter Aufruf, das zu tun.
Ja.
Und das ist so ein Desaster. Wie soll man das einem Schulkind erklären, dass die Nahrungspyramide lernt, dass jetzt sinnlos Wölfe getötet werden und dass diese ganzen Straftäter nicht verfolgt werden, sondern jetzt zu gesetzestreuen, tollen Naturmenschen erklärt
ja,
werden?
Ja, Naturschützer. Das sind Naturschützer, ja, das ist so. Bitter, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, das belastet mich auch sehr, ne? Aber ich muss jetzt trotzdem noch mal ganz kurz zurückkommen zu unserem ursprünglichen Thema, über das wir ja eigentlich reden wollten, was wir ja auch haben, aber ich muss noch eine Frage zur Vergrämung stellen, die immer wieder kommt, von vielen, vielen Hörerinnen und Hörern. Wie effektiv und wie erfolgreich und nachhaltig ist so eine Vergrämung?
Es gibt total wenig Fälle, wo das wirklich als kritisches Verhalten, was jetzt relevant ist und wo man das tun muss, eingeschätzt wird. Und da gab es zwei Fälle, wo es zu einer Vergrämungsmaßnahme gekommen ist. Und beide Fälle haben auf jeden Fall Wirkung gezeigt.
Groß-Hennersdorf hatte noch mal ein, zwei Nahbegegnungen nach dem Release und nach der Vergrämung, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das ist, glaube ich, auch nicht wirklich belegbar und hatte auf jeden Fall nichts mit der Dimension zu tun, wie das Problem vorher war, richtig?
Genau so kann man das sehen, ja.
Okay. Ja, dann Sebastian, würde ich sagen, dann an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Ich musste das jetzt einfach mal ausnutzen, dass ich dich hier wieder an meiner Seite habe in dieser Folge. Alle Fragen stellen, die in der Luft lagen, die mir gestellt wurden von den Hörerinnen und Hörern, die habe ich jetzt erstmal alle an dich weitergegeben. Wir haben das Thema jetzt wirklich sehr umfangreich besprochen. Das war überfällig und wichtig.
Alles senden oder was?
Das bleibt alles so, weil das ist alles ultra wichtig. Also vielen, genau. Vielen Dank und ich denke, wir hören uns demnächst wieder. Es gibt ja am Freitag, genau, am 27. die Bundesratsentscheidung. Danach geht das in die Länder und dann wird es ja nochmal spannend zu gucken, wie gehen die einzelnen Bundesländer mit dem Jagdgesetz um. Wir werden uns sicherlich noch ein paar Mal zu diesem Thema hier verabreden und hoffentlich haben wir irgendwann auch mal ein paar schöne Dinge zu besprechen. Zum Beispiel Hornisgrinde, genau, dass wir da eine Fee hinbringen.
Genau. Das und bitte meinen Film schauen. Denn
ganz wichtig.
Eigentlich wollte ich gar nicht mehr so lange Fragen beantworten, sondern ich wollte diesen Film machen und dann weiß man Bescheid.
Ja, das ist doch gut. Das auf mehreren Ebenen läuft das. Einmal die filmische, dann die Audio-Variante jetzt im Podcast hier. Das ist wichtig. Das geht Hand in Hand und ich bin sicher, dass die Leute, die uns hier heute zugehört haben, riesen Bock drauf haben, die den Film noch nicht gesehen haben, den endlich mal zu sehen und die ihn schon gesehen haben, so wie ich, ihn ein jetzt fünftes Mal zu sehen. Und wie gesagt, ich suche mir manchmal wirklich auch Module raus, wenn ich Fragen habe zu bestimmten Themen. Das ist das Tolle an dem Film, dass man sich einzelne Überschriften raussucht und sagt, okay, heute möchte ich mal was zu Jäger und Wölfe, das brennt mir jetzt gerade auf der Seele, muss ich mir angucken. Und ihr bekommt, ich verspreche euch, auf alle eure Fragen Antworten und noch viel mehr. Ihr bekommt die ganze Faszination des Themas in diesem Film dargebracht und einfach fantastisch, ein Abenteuer, das zu sehen. Und ja, also deswegen, wir packen den in die Shownotes und dann könnt ihr euch da in Ruhe mit beschäftigen. Und wir hören uns bald wieder, lieber Sebastian, und ich wünsche dir eine gute Zeit und starke Nerven.
Ja, liebe Sabine, die wünsche ich dir auch.
Danke, die brauche ich.
Okay, dann.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.